Now, I'm going to very briefly review the material that we covered last time.
Ich werde zunächst kurz wiederholen, was wir in der vorigen Lehreinheit erarbeitet haben. Zunächst einmal gab ich einige einleitende Erläuterungen über die Art und Weise unseres Studiums. Am wichtigsten für euch ist, dass ich den Bibeltext direkt aus dem griechischen Original des Neuen Testaments übersetzen werde. Wir haben genug Zeit. Wenn ich etwas sage, das euch verwirrt, werden wir diesen Punkt sicher noch einmal durchgehen. Die Studienmethode wird analytischer Natur sein und ich sagte auch noch, was von euch, den Lernenden, erwartet wird. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Ich nahm 5 Verse aus Sprüche 2, in denen erläutert wird, wie man etwas vom Wort Gottes empfängt. Vers 1, Gottes Gebote annehmen und verwahren. Vers 2, aufmerksam und belehrbar sein, leg deine Vorurteile und vorgefassten Meinungen ab. Vers 3, bete leidenschaftlich, erhebe deine Stimme zu Gott. Vers 4, suche und studiere, suche wie nach einem verborgenen Schatz. Vers 5 ist die Verheißung, dann wirst du erkennen und entdecken. Wiederholen wir kurz die Einleitung. Zumindest die wichtigsten Fakten wollen wir herausgreifen. Der Brief wurde vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 geschrieben. Das heißt, dass der Tempeldienst und die levitischen Opfer nach wie vor in Kraft waren. Der Brief ist an jüdische Christen gerichtet. Ich wies darauf hin, dass sie damals im Grunde die Position innehatten, die heute wir Christen innehaben. Sie hatten den Hintergrund der Bibel, sie wussten, wie Gott handelt, sie hatten sein Gesetz und seine Gebote, sie hatten von Anfang an einen immensen Vorteil gegenüber allen anderen Völkern jener Zeit. Eine der ernsten Lektionen des Hebräerbriefs besteht darin, dass sie nicht nutzten, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hatte und Gefahr liefen, zurückzubleiben. Im Grunde bestand ihr Problem eigentlich darin, dass sie nicht tagtäglich aktiv im Glauben lebten. Ihre Religion war für sie zu einer Art Lebensstil geworden, weshalb sie auch nicht mehr wertschätzten, was sie im Evangelium und in der Offenbarung Jesu Christi hatten. Immer wenn Menschen damit anfangen, Jesus auf eine Ebene mit irgendeiner anderen Person zu stellen, sind sie in Gefahr, wo auch immer und wann auch immer sie das tun. Die Empfänger des Briefs hatten gerade damit angefangen. Sie warfen den Gedanken auf, Jesus und Mose stünden auf ein und derselben Ebene und Jesus und die Engel stünden auf ein und derselben Ebene. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass Gefahr im Verzug ist. Wenn wir die Offenbarung der Schrift annehmen, ist Jesus absolut und völlig einzigartig. Und er steht über allem anderen. Der Heilige Geist wird Jesus gegenüber niemals eine andere Beziehung haben und niemals etwas anderes offenbaren. Dann sagte ich noch, die spezielle Offenbarung dieses Briefs sei Jesus als unser Hohepriester. Ich kenne keine andere Passage des Neuen Testaments, die diese Offenbarung enthält. In einem Opfer vereinen sich zwei Aspekte. Das Opfer, das dargebracht wird, und der Priester, der das Opfer bringt. Viele Briefe und Schriften des Neuen Testaments zeigen uns Jesus als das Opfer, das dargebracht wurde. Doch nur der Hebräerbrief zeigt ihn uns als Priester, der das Opfer, also seinen eigenen Leib, darbrachte. Das Hauptthema dieses Briefs erkennt man, wie ich sagte, an den wiederkehrenden Worten Erbe, Ruhe, Vollendung. Diese Begriffe geben unser Ziel vor. Der Zweck des Briefs liegt darin, dass wir starken Trost erfahren. Das Wort, das mit Trost übersetzt wird, hat zwei miteinander verwandte Bedeutungen, nämlich aufmuntern und aufrütteln. Wenn du entmutigt bist, muntert Gott dich auf. Wenn du faul und gleichgültig bist, rüttelt Gott dich auf. Es ist ein und dasselbe Wort. Es ist auch ein Titel des Heiligen Geistes. Das Wort Parakletos, das in Abwandlungen manchmal noch von den Katholiken verwendet wird. Der Heilige Geist, der Parakletos, ist der Aufmunterer und der Aufrüttler. Und dann sahen wir uns die Schlüsselworte an. Ich habe 13 hier aufgeführt. Sie beginnen mit Hohepriester und unterteilen sich dann in 4 Gruppen zu je 3 Worten, die zusammengehören. Die erste Dreiergruppe, Verheißung, Schwur und Bund. Es ist ein Hohepriester erforderlich, um diesen dreien Gültigkeit zu verleihen. Die nächste Gruppe Gaben, Opfer und Blut. Sie sind erforderlich, um einen Bund zu schließen. Die dritte Gruppe Glaube, Hoffnung und Bekenntnis. Das sind die Dinge, die von uns als Reaktion verlangt werden, um das zu empfangen, was uns durch den Bund zur Verfügung steht. Die letzte Gruppe Erbe, Ruhe und Vollendung. Das sind die Ziele, auf die wir zusteuern sollen. Als nächstes wies ich auf 5 Passagen des Briefs hin, die sehr, sehr ernste Warnungen enthalten. Ich kenne keine andere Passage des Neuen Testaments, die man mit diesen ernsten und feierlichen Warnungen vergleichen könnte. Ich denke, die vorher beschriebene Situation der Briefempfänger bedingte diese ernsten Warnungen. Die Leute dachten, sie hätten alles und deshalb wurden sie unachtsam und gleichgültig. Es ist bezeichnend, wovor der Brief warnt. Ich halte die Reihenfolge für bedeutsam. Gehen wir sie nochmal durch. Erstens vor Nachlässigkeit, damit beginnt es. Zweitens vor Unglauben. Drittens vor Apostasie oder Abfall. Viertens vor vorsätzlichem Verharren in Sünde. Fünftens davor, an der Gnade Gottes Mangel zu leiden. Wenn du mit Nachlässigkeit anfängst und dir der Heilige Geist nicht Einhalt gebietet, wirst du letztendlich denselben Weg gehen. Dann haben wir noch 7 Bibelstellen, die auf eine positive, praktische Anwendung hinweisen. Ich gehe nicht mehr darauf ein. Es ist auch nicht das Hauptthema des Briefs. Das Hauptthema des Briefs ist die Offenbarung himmlischer Realitäten, die man durch nichts anderes als durch Offenbarung zu begreifen vermag. Wir sind auf die Offenbarung, die in der Schrift enthalten ist, angewiesen, um die Dinge zu erkennen, die in diesem Brief formuliert werden. Dann kommen 7 Bibelstellen, die immer 2 Dinge miteinander vergleichen und gegenüberstellen, das Niedrigere mit dem Höheren. Wir wiederholen sie kurz, damit ihr jetzt gleich wieder in die richtige Richtung denkt. Erstens der Vergleich zwischen den Engeln und Jesus. Zweitens zwischen Mose und Jesus. Drittens zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum des Melchisedek. Viertens zwischen dem alten und dem neuen Bund. Fünftens zwischen der Stiftshütte des Mose und der himmlischen Stiftshütte. Sechstens zwischen den levitischen Opfern und dem Opfer Jesu. Siebtens zwischen dem Berg Sinai und dem Berg Zion. Als nächstes folgen 12 Lasst uns Passagen. Und das ist bemerkenswert. Ich sagte, dass dieses Lasst uns jedes Mal zunächst auf eine Entscheidung hinweist und als nächstes auf eine gemeinsame Entscheidung, also nicht eine, die du allein triffst, sondern eine, die du gemeinsam mit deinen Glaubensgeschwistern triffst. Bezeichnenderweise lautet die erste Entscheidung, lasst uns mit Furcht darauf achten. Ich denke, die Warnungen machen deutlich, warum es im ersten Lasst uns um Furcht geht. Auf den folgenden Seiten eurer Studienhilfe habe ich die Fundstellen all dieser Wörter aufgeführt und noch dazu die Zahl angegeben, wie oft sie insgesamt vorkommen. Wenn du diese Liste durchgehst und ein offenes Herz hast, bekommst du ein recht gutes Bild von der Struktur dieses Briefs. Sehen wir uns zum Beispiel das Wort Bund an. Es taucht zum ersten Mal in Kapitel 7 auf, doch dann kommt es bis zum Ende des Briefs 16 Mal vor. Wenn du nun wissen möchtest, was der Brief über den Bund zu sagen hat, dann weißt du, wo du nachschlagen musst. Das Wort, das gleich als allererstes im Hebräerbrief auftaucht, in Kapitel 1, Vers 2, ist das Wort Erbe. Und das gibt uns auch schon eine bestimmte Richtung vor. Wir gehen auf ein Erbe zu. Nun, wir machen weiter am Anfang von Kapitel 1. Ihr findet das in eurer Studienhilfe auf Seite 12. Ich werde etwas tun, was ich noch nie zuvor getan habe. Ich werde den Text direkt aus dem Griechischen lesen und sofort ins Englische übersetzen. Ich werde dabei sehr wörtlich vorgehen. Wie viele von euch haben schon einmal ein interlineares griechisches Neues Testament gesehen? Nun, falls ihr eine Passage wirklich nicht versteht, werde ich versuchen, sie zu wiederholen. Vorausgesetzt, es sind nicht zu viele, aber ich will unbedingt, dass ihr den Text versteht. Wenn ihr ihn nicht versteht, bin ich gescheitert, versteht ihr? Also, seid ihr bereit? Ich lese. Nachdem Gott in vielen Teilen und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, redete er am Ende dieser Tage zu uns in einem Sohn. Das ist der Anfang des Briefs, aus dem Griechischen ins Englische und aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Gott sprach in vielen Teilen, in vielen Raten, könnte man sagen. Er hat nicht die ganze Wahrheit auf einmal dargelegt. Und er sprach auf vielerlei Weise. Manchmal waren es nur Voraussagen, manchmal waren es Vorwegnahmen oder Typologien, manchmal waren es Bilder, manchmal mussten die Propheten die Wahrheiten, die sie verkündeten, szenisch darstellen. Gottes Botschaft erging auf vielerlei Weise. Es heißt hier tatsächlich in den Propheten und nicht durch die Propheten. Auf diese Weise sprach er also zu den Vätern. Am Ende dieser Tage. In anderen Übersetzungen heißt es in diesen letzten Tagen. Das müssen wir wohl beibehalten, da meine Übersetzung nicht so viel aussagt, aber sie ist wörtlich. Also, in diesen letzten Tagen redete Gott zu uns in einem Sohn. Denken wir kurz über den Begriff diese letzten Tage nach. Er überrascht euch vielleicht, weil er vor etwa 2000 Jahren geschrieben wurde. Doch nach der Zeitrechnung des Neuen Testaments waren schon zu Pfingsten die letzten Tage, da Petrus ja aufstand und sagte, ihr wollt wissen, was das ist? Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde. Lesen wir noch eine andere Passage, die in eurer Studienhilfe angeführt wird, Hebräer 9, 26, eine sehr bemerkenswerte Stelle. Hebräer 9, 26. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Habt ihr gehört? In der Vollendung der Zeitalter. Man könnte auch sagen, wenn alle Zeitalter gemeinsam ihren Höhepunkt erreichen. Das ist gemeint. Als Jesus kam, also vor ungefähr 2000 Jahren, war das damals in der Vollendung der Zeitalter. Damals brachte Gott alles zusammen und führte es zum Höhepunkt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, was es in 2. Petrus heißt, nämlich dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Hier geht es um die Wiederkunft des Herrn. Man könnte also auch so rechnen, dass in der Zwischenzeit 2 Tage vergangen sind. Die Bibel rechnet also nicht notwendigerweise so, wie wir rechnen. Aber es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass das Ende nahe ist. Ich mache keine Voraussagen darüber, wie lange es noch dauern wird, aber dadurch wird das, was Gott sagt hier, umso dringlicher. Zurück zu Kapitel 1. In diesen letzten Tagen redete Gott zu uns in einem Sohn. Ich überschrieb diese Lehrserie mit dem Titel »Das letzte Wort Gottes«. Das soll nun nicht heißen, dass der Hebräerbrief das letzte Wort Gottes ist, sondern dass Jesus das letzte Wort Gottes ist. Und wenn wir Jesus nicht hören, glaubt mir, dann gibt es nichts weiteres zu hören. Wer einige der Propheten verpasst hat, kann wieder aufholen, indem er Jesus hört. Doch wenn du Jesus verpasst, gibt es nichts weiteres zu hören. Er ist das letzte Wort Gottes. Deshalb ist es so ausgesprochen wichtig und ernst. Eine feierliche Ernsthaftigkeit zieht sich von Anfang bis Ende durch diesen Brief. Ich übersetzte den letzten Teil von Vers 2 mit Gott redete in einem Sohn. In den meisten Übersetzungen heißt es in seinem Sohn. Doch das Wort seinem steht nicht im Urtext. Es wurde von den Übersetzern nachträglich eingefügt. Das muss man wissen. In manchen Bibeln stehen diese nachträglich eingefügten Wörter entweder in Klammern oder kursiv. Es heißt also Gott redete in einem Sohn. Ich denke, dieser Sprachgebrauch bedeutet, dass es eine Sache ist, durch Propheten zu reden, aber etwas ganz anderes, in einem Sohn zu reden. Es ist eine ganz andere Art zu reden. Es war natürlich sein Sohn, sein eingeborener Sohn Jesus Christus. Es heißt also, er redete ehedem durch Propheten, jetzt spricht er auf Sohnweise, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, der im Kommentar von Andrew Murray vorkommt. Es ist eine andere Art und Weise, zu uns zu kommen. Sie darf nicht auf eine Ebene mit den Propheten gestellt werden. Jesus war ein Prophet, aber er war viel mehr als ein Prophet. Dieser Brief betont durchweg die Einzigartigkeit Jesu. In den Versen 2 bis 4 finden wir eine Beschreibung dieses Sohnes. Die Verseinteilung ist etwas eigenartig. Ich hätte niemals einen kleinen Teil der Beschreibung in Vers 2 noch hineingepackt und dann weitergemacht, aber man hat mich ja nicht gefragt, als das gemacht wurde. Ihr wisst sicherlich, dass diese Verseinteilung im Urtext nicht vorhanden ist. Sie wurde im 17. Jahrhundert von einem Engländer hinzugefügt. Sie ist ausgesprochen nützlich, weil man mit kurzen Stellenangaben jeden beliebigen Teil der Bibel nennen kann. Doch manchmal sind diese Verseinteilungen eben etwas sonderbar. Es ist auch interessant zu wissen, dass es im Urtext keine Interpunktion gibt. Keine Punkte, keine Kommas, keine Groß- und Kleinschreibung, sondern nur den Text. Man muss sich das alles selbst hinzufügen und etliche Übersetzungen setzen die Satzzeichen unterschiedlich und das ist auch legitim. Hier haben wir die Beschreibung Jesu als ewiger Sohn Gottes. Es ist wichtig zu sehen, dass hier Jesus in seiner ewigen Natur beschrieben wird. Er wurde in der Menschheitsgeschichte als Jesus von Nazareth offenbar, aber er ist von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Er wurde nicht erst dann Sohn Gottes, als er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Er wurde lediglich auf diese Weise in der Geschichte offenbar. In Jesaja 9 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Er wurde zwar als kleines Kind geboren, aber er wurde als ewiger Sohn gegeben. Und hier sehen wir eben diesen ewigen Sohn. In dieser Passage werden 7 Statements über Jesus gemacht. Es ist erstaunlich, dass fast alle wichtigen Dinge in diesem Brief in 7-facher Weise präsentiert werden. Hier also 7 Statements über den ewigen Sohn Gottes. Wir sind am Ende von Vers 2. Den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Das ist das erste Statement. Jesus ist Erbe aller Dinge. Alles wird letztlich bei Jesus sein, er wird das Universum erben. Zweitens, durch den er auch die Äonen oder Welten gemacht hat. In manchen Übersetzungen steht Universum und statt Welten sollte man wirklich besser Universum sagen. Interessant ist jedoch, dass die meisten von euch vermutlich das Wort Äonen schon mal gehört haben, nicht wahr? Es ist eine Zeiteinheit, man könnte sagen eine Maßeinheit für Zeit. Ich möchte, dass das klar ist. Dieses Wort bedeutet Universum. Doch der Autor des Hebräerbriefs nahm eigentlich die Relativitätstheorie um viele, viele Jahre vorweg. Wenn er das Universum beschreibt, beschreibt er es mehr vom zeitlichen als vom räumlichen Gesichtspunkt her. Er machte die Äonen, er setzte die Zeitalter in Bewegung. Es ist beides. Wie ihr wisst, kann man Zeit und Raum nicht voneinander trennen. Man kann nicht das eine spezifizieren, ohne gleichzeitig das andere einzuführen. Es ist interessant, dass diese Verbindung hier bereits angedeutet wird. Das ist also das zweite Statement. Durch ihn hat Gott das Universum gemacht. Die Reihenfolge erscheint unlogisch, denn eigentlich ist er ja Erbe am Ende und Schöpfer am Anfang. Aber der Text nennt ihn zuerst Erbe und sagt erst dann, er sei der Schöpfer, derjenige, der das Universum gemacht hat. Das liegt daran, dass der gesamte Hebräerbrief nach vorne schaut und nicht zurück. Dieser Brief will uns in unser Erbe hineinführen. Deshalb wird nicht als erstes herausgegriffen, dass Jesus in der Vergangenheit das Universum schuf, sondern dass in der Zukunft alles bei ihm und in ihm enden wird. Er ist der Erbe, alles, wir eingeschlossen, alles kommt zu ihm. Dort liegt unser Erbe. Nun das dritte Statement, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Das Wort Ausstrahlung ist ein recht gutes Wort. Es leitet sich vom griechischen Wort für Strahlen ab. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und die exakte Repräsentation seines Wesens. Dieser Begriff exakte Repräsentation wird normalerweise für den Abdruck eines Siegelrings in Wachs verwendet. Der Abdruck im Wachs ist eine exakte Repräsentation des Motivs auf dem Siegelring. Es heißt also, Jesus macht das unsichtbare Wesen Gottes, des Vaters, für die Augen exakt sichtbar. Hier heißt es die exakte Repräsentation seines Wesens. Wesen ist nicht schlecht als Übersetzung, aber es ist nicht das Allerdeutlichste. Es beschreibt hier etwas, das unter etwas anderem liegt und dieses aufrecht erhält, und deshalb wähle ich das Wort Substanz. Interessanterweise wird dieses Wort auch in Hebräer 11 im Englischen mit Substanz wiedergegeben. Der Glaube ist die Substanz der Dinge, die man hofft. Also, wenn du auf etwas hoffst, liegt, sofern du Christ bist, unter deinen Hoffnungen dein Glaube. Dein Glaube gibt den Hoffnungen Substanz. Hier sehen wir also Folgendes. Gott, der Vater, ist die Substanz, die in Jesus als seine Herrlichkeit offenbar wird. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist das vierte Statement. Nummer 5. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er trägt, hält hoch, erhält. Okay? Wiederholen wir kurz diese Statements. Erstens, er ist Erbe aller Dinge. Zweitens, das Universum wurde durch ihn gemacht. Drittens, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Viertens, er ist die exakte Repräsentation der Substanz des Vaters. Fünftens, er erhält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Vergegenwärtigt euch kurz, wie dumm es doch ist, irgendeinen Menschen auf eine Ebene mit Jesus zu stellen, sei es Buddha oder Mahatma Gandhi oder wen auch immer. Das ist absolut lächerlich. Das können nur Menschen tun, die die Wahrheit über Jesus nicht kennen. Es zeugt von einer kompletten Unwissenheit darüber, wer Jesus ist, wenn man so etwas behauptet. Die nächsten beiden Statements über Jesus habe ich etwas abgesetzt, weil die ersten fünf Jesus in seinem ewigen göttlichen Wesen darstellen, die letzten beiden hingegen von seinem Erlösungswerk sprechen. Nun also das sechste Statement. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt oder Reinigung für Sünden bereitgestellt. Und das letzte Statement, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat durch sein Opfer am Kreuz die Reinigung für unsere Sünden bewirkt. In 1. Johannes heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz ein für allemal etwas gegen das Sündenproblem im Universum unternommen. Wenn Gott mit dem beginnen wird, was er plant, wird die Sünde ein für allemal restlos eliminiert worden sein. Es wird auch keine Flecken und Runzeln mehr geben, die durch Sünde verursacht wurden. Es wird vollkommene Reinigung erwirkt worden sein. Es heißt also, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Es ist ein Leitthema dieses Briefs, dass Jesus sich setzte, nachdem er sein Opfer gebracht hatte. Dies wird später, ich glaube in Kapitel 10, den levitischen Priestern gegenübergestellt, die sich nie setzten. Sie standen und brachten immer dieselben Opfer dar, die Sünde jedoch nie tilgen konnten. Warum standen sie? Weil ihr Job nie erledigt war. Warum setzte sich Jesus? Weil er das, was er getan hat, nie wieder tun muss. Dieser Aspekt wird hier betont. Wir wiederholen die sieben Statements. Erstens, er ist Erbe aller Dinge. Zweitens, das Universum wurde durch ihn gemacht. Drittens, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters. Viertens, er ist die exakte Repräsentation der Substanz des Vaters. Fünftens, er erhält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Und dann die beiden, die sich auf sein Erlösungswerk beziehen. Sechstens, er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Siebtens, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Die Statements 1 bis 5 beschreiben sein ewiges Wesen. Die Statements 6 und 7 beschreiben sein Erlösungswerk. In der Studienhilfe habe ich die Sonne als Vergleich herangezogen. Vielleicht haben das einige von euch schon gehört. Für mich ist das eine sehr anschauliche und schöne Illustration der Dreieinigkeit. Das Wort Dreieinigkeit selbst kommt in der Bibel nicht vor und deshalb sage ich meist lieber Gottheit oder die Gottheit, die drei Personen umfasst, aber ein Gott ist. Ich habe kein Problem damit, ich habe mich daran gewöhnt, so ist es. Ich stelle fest, dass sich diese Wahrheit von 1. Mose durch die ganze Bibel zieht. Dieser kleine Vergleich bezieht sich auf die Sonne. Die Substanz der Sonne entspricht Gott Vater. Niemand hat je die Substanz der Sonne gesehen, ja, es ist sogar ein Geheimnis, woraus sie eigentlich besteht. Der sichtbare Glanz ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Doch die Strahlen, die uns diesen Glanz vor Augen führen, das ist der Heilige Geist. Wenn es keine Strahlen gäbe, gäbe es auch keine Offenbarungen. Das ist so typisch für den Heiligen Geist. Er ist immer unauffällig, aber er ist wesentlich. Der Vater ist die Substanz. Jesus ist der Glanz, die Helligkeit. Der Heilige Geist ist derjenige, der dies wie Lichtstrahlen zu unseren Augen befördert. Sehen wir uns nun eine ähnliche Darstellung Jesu in Kolosser 1 an. Ihr werdet sehen und ihr werdet auch beeindruckt sein darüber, wie ähnlich sich die Darstellungen in Kolosser und Hebräer sind. Kolosser 1,13. Er hat euch versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das ist Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich zitiere das nur, damit ihr seht, dass hier von Jesus die Rede ist. Und dann kommen die 7 Statements über Jesus ab Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wie viele von euch wissen, was eine Ikone ist? Man findet Ikonen vornehmlich in griechisch- oder russisch-orthodoxen Kirchen. Genau dieses Wort steht hier, Ikone. Jesus ist die Ikone von Gott Vater, das Abbild von Gott Vater. Es ist im Wesentlichen etwas Sichtbares. Ich persönlich glaube, dass Gott uns verbietet, uns ein Bild von ihm zu machen, weil er bereits sein Bild hat, das wir nicht verbessern können. Jesus ist das sichtbare Abbild Gottes. Wir brauchen kein Surrogat dafür. Das ist das erste Statement. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Diese Übersetzung ist die Prince-Version. Es wären etliche komplizierte Erklärungen notwendig, um euch zu verdeutlichen, warum ich glaube, dass es so heißt. Aber das ist meine Auffassung. Er ist nicht der Erstgeborene der Schöpfung, sondern der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wird hier ein deutlicher Kontrast hergestellt zwischen geschaffen und geboren. Jesus wurde in der Ewigkeit vom Vater gezeugt. Das können wir nicht verstehen, aber er ist nicht geschaffen, sondern gezeugt. Und das ist der große Irrtum der Zeugen Jehovas. Sie lehren, Jesus sei ein geschaffenes Wesen. Nein, er ist nicht geschaffen, ewig, göttlich. In ihm oder durch ihn wurden alle anderen Dinge geschaffen. Zurück zu Vers 15. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Drittens dann der ganze 16. Vers, denn in ihm ist alles geschaffen worden oder durch ihn, man kann beides sagen. Und dann werden alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge aufgezählt. Die unsichtbaren Dinge sind Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte etc. Am Ende des Verses heißt es dann, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Dann das nächste Statement, und er ist vor allem. Das heißt, er existiert ewig, er entstand nie, er ist. Das nächste Statement, und alles besteht durch ihn. Seht ihr die engen Parallelen zum Hebräerbrief? Wiederholen wir auch diese fünf Statements kurz. Erstens, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Drittens, alles ist in ihm oder durch ihn geschaffen worden. Viertens, er existiert ewig. Fünftens, alles besteht durch ihn. Auch hier machen wir nach dem fünften Statement einen kleinen Schnitt, denn diese fünf beziehen sich auf sein ewiges Wesen, die nächsten beiden auf sein Erlösungswerk. Statement Nummer 6, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und das letzte Statement, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Er ist also zweimal der Erstgeborene. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung und dann der Erstgeborene aus den Toten. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Er ist das Haupt der Gemeinde, Statement 6. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, Statement 7. Bei einer natürlichen Geburt kommt der Kopf vor dem Körper heraus. Bei der Auferstehung geht Jesus dem Leib voraus. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Wenn das Haupt herauskommt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Leib folgt. Seine Auferstehung ist deshalb die Garantie für unsere Auferstehung. Wiederholen wir kurz. fünf Statements über sein ewiges Wesen. Erstens, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, geboren, nicht geschaffen. Drittens, alles ist in ihm oder durch ihn geschaffen worden. Viertens, er existiert ewig vor allen Dingen. Fünftens, alles besteht durch ihn. Und dann noch zwei Statements über sein Erlösungswerk. Sechstens, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Siebtens, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem den Vorrang habe. In der ursprünglichen Ordnung war er der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In der neuen Schöpfung, der neuen Ordnung, ist er der Erstgeborene aus den Toten durch die Auferstehung. Machen wir nun weiter in Hebräer 1,4. Es folgt nun der erste von sieben Vergleichen im Hebräerbrief, der Vergleich zwischen Jesus und den Engeln. Der Autor zeigt im Folgenden auf, dass Jesus absolut einzigartig und über alles andere erhaben ist. Er ist in einer völlig anderen Kategorie und auf einer völlig anderen Ebene als die Engel. Hebräer 1,4, das ist nicht der Anfang eines neuen Satzes, sondern das Ende des vorigen. In den vorigen Versen wurden diese sieben Dinge über Jesus ausgesagt. Das letzte war, dass Jesus sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Und dann heißt es weiter, er ist umso viel überlegener geworden als die Engel, da er einen Namen geerbt hat, der überragender ist als ihrer. Wenn wir wissen möchten, um wie viel Jesus die Engel überragt, müssen wir wissen, wie überragend sein Name ist. Schlagen wir hierzu Philipper 2 auf. Man könnte auch in Epheser 1,21 beginnen, wo es heißt, Gott hat Christus gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Er ist also hoch über jeden Namen. Philipper 2,9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Nicht einen Namen, sondern den Namen. Den Namen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Sein Name überragt demnach alles andere. Vor seinem Namen werden sich alle geschaffenen Wesen beugen und alle werden ihn als Herrn bekennen. Nun haben wir also gesehen, um wie viel der Name Jesu alle anderen überragt und können zu Hebräer 1,4 zurückgehen. Am Ende dieses Verses, Hebräer 1,4, folgt eine interessante Aussage. Es heißt, da er einen Namen geerbt hat, der überragender ist als ihrer. Ich werde euch sagen, wie ich das verstehe. Ich kann nicht sicher sagen, ob ich recht habe, aber es ist jedenfalls ein eigenartiger Satz. Er hat einen Namen geerbt, der überragender ist. In Philipper heißt es, Gott hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und Gott hat ihn hoch erhoben. Ich verstehe dies so, dass Jesus seine Erhöhung verdient hatte. Er trat zu Recht in sein Erbe ein, weil er die Bedingungen erfüllt hatte. Was waren die Bedingungen? Er demütigte sich bis zum allerniedrigsten Punkt und deshalb hat Gott ihn bis zum allerhöchsten Punkt erhöht. Sowohl die Philipper als auch die Hebräerstelle machen deutlich, dass es keine Laune des Vaters war, Jesus diesen Namen zu verleihen. Er war vielmehr der angemessene Lohn für das, was Jesus getan hatte. Weil er sich mehr als alle anderen demütigte, wird er mehr als alle anderen erhöht. Er kam zu diesem Namen, weil er sein Erbe war. Beachtet, dass dieses Thema Erbe schon hier, ganz am Anfang des Hebräerbriefs, eingeführt wird. Und ich denke, hier wird auch angedeutet, dass auch wir, wenn wir in unser Erbe hineingelangen wollen, wie Jesus, die Bedingungen erfüllen müssen. In den folgenden Versen finden wir sieben alttestamentliche Bibelstellen, die die Einzigartigkeit und die Vormachtstellung des ewigen Sohnes offenbaren.